Dieses Gebet erhört der Herr gern, dass wir bleiben möchten im Hause des Herrn. Sein Haus ist überall, wo wir hinkommen. Ob auf der Herfahrt oder vor dem, als wir zu Hause waren, oder jetzt hier, wo der Herr ist, da ist Haus des Herrn und da dürfen wir sein. Allerdings gilt es dann, in seiner Nähe zu sein, an ihn zu denken und mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann ist man im Hause des Herrn. In den Gemeinden, in den Gemeindeversammlungen sind immer wieder solche, die gerne Notizen nehmen. Und für solche, die das gern machen, möchte ich kurz wiederholen, was wir heute Morgen gesagt hatten, um dann Fortsetzungen zu machen. Und das Thema für heute lautet: von Mut in Schwierigkeiten. Inmitten von Schwierigkeiten darf man den Mut nicht verlieren, braucht man nicht zu ermatten. Man darf frohen Mutes mit seinem Herrn weitergehen und ihm weiter dienen. Nichts braucht uns runterzukriegen. Und da sagten wir, das Erste, woran Paulus in 2. Korinther 4 denkt, das ist die herrliche Botschaft, von der er eben gesprochen hat in Kapitel 3. Denkt er noch einmal an diese herrliche Botschaft, dann kann er nicht daran denken, aufzugeben, zu verzagen und die Sache zu lassen. Nein, eine solche Botschaft gilt es weiterzusagen. Und auch wir alle sind Zeugen Jesu Christi und sollen, wie Paulus das in Philipper 2 den Philippern sagt, wie Lichter am dunklen Himmel in der Nacht, sollen wir wie Fackeln sein, die den Weg anderen zeigen. Jesus hat uns als Licht in dieser Welt gestellt. Sie ist dunkel. Wir sind erhellt durch die Botschaft Jesu. Jesus, das Licht, wohnt in uns und um uns. Und so dürfen wir seine Zeugen sein in dieser Welt, mit dieser herrlichen Botschaft. Als zweites denkt er an die Barmherzigkeit, die ihm widerfahren ist, als er zu Jesus gerufen wurde, als Jesus ihn stellte und er sich ihm ausliefern durfte. Paulus hat Jesus anerkannt als den Herrn seines Lebens und dann auch als Retter seiner Seele. Und wenn er an diese Barmherzigkeit denkt und ihn an die Barmherzigkeit, die er seitdem erfahren hat, dann darf er nicht sagen, jetzt ist genug. Diese Barmherzigkeit wird auch in Zukunft ihn begleiten und durchbringen. Es gibt keine Situation, in der der Herr nicht fähig wäre, uns zu erhalten, uns zu bewahren. Es gibt keinen Grund, das Vertrauen zu ihm fahren zu lassen oder die Liebe zu ihm fallen zu lassen und uns etwas anderem zuzuwenden. Als drittes weiß er, wenn er nicht entmutigt werden soll, gilt es, vor dem Herrn durchsichtig zu sein. Allem abzusagen, das dem Herrn nicht Freude bereiten könnte. Da listet er einiges auf. Unter anderem will er auch nicht das Wort Gottes in verkehrter Weise vertreten. Er will es in rechter Weise weitersagen. Wir kommen heute Nachmittag zu einem vierten Grund, weshalb wir ermutigt sein dürfen in unserem Zeugnisleben für den Herrn Jesus. Er hat so viel für uns getan und wir dürfen Mut fassen und weitermachen. Was immer auch unsere Lage, unsere Umstände sein mögen. Da heißt es in Vers 4, in den Versen 4 bis 6, wie folgt. In denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure leibeigenen Knechte, Jesu wegen, weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was sagen uns diese Verse? Was enthalten sie, das uns ermutigen könnte heute Nachmittag? Nun, er sagt in diesen Versen, wir verkünden Jesus Christus. Wenn er es nicht ist, den wir bezeugen, dann natürlich können wir mutlos werden. Denn es gibt keinen Namen, der es wert wäre, zu rühmen und hochzuhalten. Es kommt kein anderer Name ihm nahe. Petrus sagt, wir können es nicht lassen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem uns Heil zugesagt wäre. Nur der Name Jesus. Verkündeten wir irgendeinen anderen Namen, eine Richtung, eine Überzeugung, eine Methode, eine Lebensweise, dann genügte das nicht. Dann wäre das nicht die letzte Antwort auf die Probleme unserer Umwelt. Aber Jesus ist ein Name, den wir immer hochhalten können. Und Paulus sagt, ihn verkünden wir und deshalb brauchen wir nicht, den Mut fahren zu lassen. Wir haben ein Thema, über das wir ewiglich sprechen können. Und wir werden nie genug gesagt haben. Nun ist die Frage, wie verkündet Paulus Jesus Christus? Übrigens, führt er den Namen umgekehrt an. Manchmal sagt er Jesus Christus, manchmal nur Jesus oder auch Herr Jesus Christus. Aber er kann auch sagen Christus Jesus anstatt Jesus Christus. Hat das eine Bedeutung? Nun, was bedeuten die Namen? Jesus ist ein Name, der vom Griechischen kommt. So lautet er bei uns im Deutschen. Im Hebräischen könnte er lauten Jeshua oder ähnlich wie Josua oder Hosea oder Jesaja. Das sind alle Namen, die ungefähr dasselbe aussagen. Und nämlich Gott oder mit dem alttestamentlichen Namen Yahweh rettet. Yahweh heißt der ewiglich Seiende, der ewige Ich Bin. Dieser Gott, der sich diesen Namen im Alten Testament gab, mit dem er den Vätern im Glauben sich dort offenbarte, dieser rettet. Gott hat sich Retter genannt. Und in Jesus ist Gott Retter uns nahegekommen. Das ist Jesus. Gott oder Yahweh rettet. So sollte Maria, so sollte Josef das Kind nennen. Christus ist ein Titel, so wie Herr ein Titel ist. Christus ist ebenfalls vom Griechischen. Dort heißt es Christos. Wenn wir Christus mit einem U sagen, dann kommt das über das Lateinische zu uns. Aber der Name selbst kommt vom Griechischen, Christos. Und das heißt einfach Gesalbter. Im Deutschen könnten wir ruhig Jesus der Gesalbte sagen und dann hätten wir dasselbe gesagt. So heißt er, und zwar vom Alten Testament her. Allerdings die Hebräer, die sprechen das noch anders aus. Die sagen Meschiach. Und von dort kommt unser deutsches Wort Messias. Meschiach ist zu Deutsch Messias, bedeutet ebenfalls der Gesalbte. Im Alten Testament waren es einige Berufe, in denen die Personen Messias, das heißt Gesalbte waren oder Meschiachim. Das waren zum Beispiel Priester oder Könige oder auch Propheten. Sie konnten gesalbt werden, wenn sie eingesetzt wurden zum Dienst. Anschließend an diese Erfahrung gewisser Berufe in Israel, bedeutender Berufe, wird der kommende Retter der Welt, den Gott in die Welt schicken will, auch so genannt, Gesalbter, in diesem Fall der Messias. Das heißt, der Gesalbte, der allen überragt an Bedeutung des Wesens, an Bedeutung seiner Leistungen und so weiter. Und so sind wir heute gewohnt, Jesus als den Messias zu bezeichnen. Zu Griechisch oder über das Griechische Christus. Er ist der von Gott erwählte, dazu vorbereitete, eingesetzte, gesalbte Retter der Welt. Jesus ist sein Name, aber in diesem Namen steckt schon seine Aufgabe der Rettung. Christus teilt uns mit, dass er von Gott dazu bestimmt war, erwählt war und dass er schön ist. Gesalbt, zu Gesicht zu salben, hieß sich schön zu machen. Und Jesus ist der schöne, himmlische, gesalbte Retter der Welt. In diesem Fall, wenn er sagt, wir verkünden diesen Namen, dann stellt er diesen Titel voran. Und dann denkt er vom Himmel her, Gott hat ihn erwählt. Und hat ihn in die Welt gesandt. Christus der Verheißene, Jesus der Gekommene. Diesen verheißenen Gekommenen verkünden wir, sagt Paulus. Wie tut er das? In Vers 5 teilt er uns das mit. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, erstens, als Herrn. Es sind nun schon einige Jahre her, da kam unser Schwiegersohn zu mir mit einer Frage. Er arbeitete unter der Jugend. Und sie hatten damals gerade ein Heft. Er durfte gehen zu den Schülern in der Schule, die noch zur Schule gingen, und hielt also Bibelkreis oder Bibelstunden mit ihnen, auch in Freizeiten war er tätig. Und jetzt hatten sie ein Heft, in dem gewisse Fragen besprochen wurden. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt kam ein Thema heran: Wenn jemand, oder umgekehrt, wenn jemand sich bekehrt, ja, wird Jesus sofort sein Herr, er wird sein Retter. Wann wird Jesus Herr eines Menschen? Wenn er sich bekehrt, wenn er Jesus als Retter erfährt, wenn er gerettet wird, oder erst später? Und in dieser Lektion waren offenbar die Stellungnahmen von zwei namhaften Theologen angegeben. Von einem englischen und von einem amerikanischen. Und es waren, diese beiden galten als evangelikale Theologen. Ich habe sie beide gehört. Und der eine vertrat die Ansicht und wollte sie mit der Schrift belegen. Die Schrift lehre, wenn jemand zu Jesus Christus findet, dann wird Jesus Christus im selben Moment beides, sein Retter und sein Herr. Während der andere sagte, nein, gerettet wird man nur durch den Glauben. Und man braucht nicht noch sonderlich Jesus als Herrn anzuerkennen, das kann später erst kommen. Man tut Buße, man glaubt an Jesus Christus, aber diese Erkenntnis, dass Jesus Herr des Lebens wird, das kann erst später erfolgen. Nun fragte der Schwiegersohn nach meiner Auffassung. Und ich hatte nicht lange zu warten, denn ich war in meinem eigenen Studium schon vorbereitet auf dieses und sagte ihm deutlich, wenn jemand zu Jesus kommt, dann wird Jesus sofort sowohl Herr als Retter. Natürlich wächst unsere Christus-Erkenntnis und Jesus macht uns nach und nach deutlich, was das heißt, Herr in unserem Leben zu sein. Und wir haben nach und nach manche Räume in unserem Lebenshaus ihm auszuliefern. Das stimmt. Aber Jesus macht auch klar, dass niemand ihn als Retter haben kann, wenn man ihn nicht als Herrn anerkennt oder bereit ist anzuerkennen. Man sollte sich das einmal vorstellen und sich einmal Gedanken darüber machen. Ist es überhaupt möglich, dass Jesus Retter eines Menschen wird, der noch nicht seine Auflehnung gegen Gott aufgegeben hat? Denn das heißt es, ihn als Herrn anzuerkennen. Seine Auflehnung gegen Gott, die wir von Eva und Adam geerbt haben, abzugeben. Als der Teufel Eva und Adam versuchte, dann ging es gerade darum, nicht nur um das Essen von einem Baum, sondern wenn man das tat, dann hieß es, Nicht Gott wird jetzt bestimmen in meinem Leben, denn er hatte ja gesagt nein. Und wenn Eva ja sagt, ich werde essen, dann sagt sie damit, nicht du Gott bestimmst mein Leben, sondern ich werde jetzt bestimmen, von welchem Baum ich esse. Oder, wenn sie jetzt ehrlich gewesen wäre, dann hätte sie auch sagen können oder müssen, dann wird Satan in meinem Leben bestimmen. Denn er hat mich eingeladen, von diesem Baum zu essen. Diese Entscheidung unserer ersten Eltern muss ein jeder von uns für sich rückgängig machen, wenn er in den Himmel kommen will, wenn er mit Gott versöhnt werden will, wenn er Gemeinschaft haben will mit Gott, wenn er wieder in die Familie Gottes eingeführt werden will. Sonst gibt es keine Gemeinschaft mit ihm, denn Gott hat sie aus dem Garten herausgeschickt. Willst du wieder in den Garten der Gemeinschaft, dann musst du diese Entscheidung rückgängig machen, die dazu führte, dass man aus der Gemeinschaft Gottes gebotet wurde. Und dazu hat Jesus oder Gott den Schlangenzertreter geschickt, den er im Garten noch verheißen hatte, damit er eines Tages unsere Schuld auf sich nehme. Aber damit, dass Jesus als Schlangentreter gekommen ist, ist unsere Entscheidung noch lange nicht rückgängig gemacht. Paulus unterscheidet zweierlei in 2. Korinther 5. Er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Als Folge davon hat er uns jetzt geschickt und wir rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit dem Kreuz ist von Gott her nichts mehr im Wege, versöhnt werden zu können. Aber versöhnt sind wir letztlich noch nicht, bis wir unser Ja dazu geben. Aber damit erfolgt gleichzeitig ein Nein zu aller Auflehnung gegen Gott. Wenn wir Ja zu Gott sagen, dann sagen wir Ja zu ihm als das, was er ist. Nämlich, er ist der, der das Sagen hat. Er ist der Bestimmende. Das ist Buße. Ich nehme an, es war auch so bei euch. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich in ähnlichen Kreisen herumkomme, ich bin auch in Russland gewesen, dann erfahre ich, dass die Bekehrung oft so bezeichnet wird. Er hat Buße getan. Und dann wird gefragt, ob jemand bekehrt sei, eigentlich hat er Buße getan. Oder wenn jemand zum Herrn Jesus gekommen ist, sagt man nicht, er hat an Jesus geglaubt oder er ist wiedergeboren, sondern er hat Buße getan. Und das ist eine richtige Formulierung. Es ist nicht die einzige, es gibt, wie gesagt, andere. Aber das ist eine legitime Bezeichnung unseres Kommens zu Jesus. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, Nein zu sagen zu meinem Wesen, zu mir selbst. Nicht ich bin jetzt Herr meines Lebens, sondern Gott. Ich beuge mich jetzt vor ihm. Buße zu tun heißt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott mich schuldig gemacht habe. Buße tun heißt, Ja zu sagen zu dem Gesetz, das mir sagt, ich bin schuldig. Und ein Gesetz wird herausgegeben von jemandem, der im Staat die Regierung hat, der Recht hat, der das Recht verwaltet. Und in diesem Fall ist das Gott. Er hat ein Gesetz erlassen, gegen das ich verstoßen habe. Und Buße zu tun heißt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott gehandelt habe. Das heißt, es liegt im Wesen der Buße, dass ich Gott wieder als Herrn anerkenne. Sonst kann es keine Buße geben. Und wenn es keine Buße gibt, kann es auch keinen Retter geben. So sagt Paulus, wir verkünden Jesus Christus oder Christus Jesus, den gesandten Retter, als Herrn. Das muss gesagt werden. Das müssen wir überall deutlich machen in unserem Wandel. Das heißt, wenn wir uns anders verhalten, wie unsere Umwelt das tut. Petrus sagt einmal in 1. Petrus 4 dürfte es sein. Das nimmt sie Wunder, das können die, Entschuldigung. Die verstehen das nicht, wenn ihr nicht so lebt, Dankeschön, wenn ihr nicht so lebt, wie sie leben. Das erwartet unsere Umwelt. Ein Bruder von Beberer erzählte mir seine Geschichte, die Not, die sie mit der Schule hatten. Es ist nicht überall gleich schwierig in den Schulen, aber dort war es ganz bewusst das Ziel der Lehrerschaft, und dazu hatten sie die russlandsdeutschen Geschwister eingeladen zu einem Gespräch. Formal hieß es, erzählt uns einmal über eure Lebensweise. Aber als sie ankamen, wurde ihnen bald deutlich, dass sie nichts zu erzählen hatten, sondern dass die anderen ihnen etwas deutlich machen wollten. Nämlich, dass sie nicht mehr so leben sollten, wie sie bisher gelebt hatten, sondern dass sie jetzt sich anpassen sollten. Und dazu sei die Schüler, sie schulen, damit die Schüler sich anpassen. Und in der Tat ist das ein Ziel der Erziehung. Der deutsche Staat will, dass wir deutsche Bürger sind. Nun liegt es im Ermessen des Lehrers, bis zu welchem Maße dieses durchgesetzt wird und was heißt es, ein Deutscher zu sein. Da gehen die Meinungen auseinander. Deshalb kann eine Schule ganz anders aussehen als eine andere Schule. Aber in dieser Schule war es ganz besonders schwierig geworden. Da sollten sie sich anpassen. Und jetzt fragen, was? Es war fast auswegslos für sie. Und deshalb überlegte er auch, anderswohin zu ziehen. Was bleibt ihm übrig? Ja. Es sei denn, sie wirklich Verfolgung leiden müssen. Und in Deutschland das Kind von der Schule zurückzunehmen, heißt polizeiliche Verfolgung. Und davon haben wir in den vergangenen Jahren einiges schon gehört. Also es ist nicht so einfach. Aber in kleinerem oder in stärkerem Maße ecken wir alle an. In der Kleidung, die wir tragen vielleicht, in unserer Haltung, in der Art und Weise, wie wir unsere Arbeit verrichten. Überall, in jeglicher Hinsicht, kann der Nachbarschaft, der Umwelt deutlich werden, ich bin ein anderer, als Sie es sind. Paulus sagt, wir verkünden Jesus als Herrn. Das heißt, mit diesem Anderssein sagst du, ich habe einen anderen Herrn, als du hast. Das heißt, ich lebe so, ich verhalte mich so, wie ich es tue. Ich spreche so, ich arbeite so. Ich besuche die Gesellschaft, die ich aufsuche, weil ich einem anderen Gott diene, als du dienst. Das wird damit deutlich. Das ist der Sinn. Du verkündest damit Christus Jesus als Herrn. Es sei denn, du sagst, nein, ich werde so sein wie meine Umwelt. Ich werde mich so verkleiden, ich werde diese Musik hören, ich werde so sprechen, ich werde so lässig sein, und so weiter und so weiter. Man kann der Welt sofort ansehen, was sie denkt. Und ich begegne überall Christen, die Christen sein wollen, aber in ihrer ganzen Botschaft, die sie abgeben mit ihrer Haltung, sie brauchen nichts zu sagen. Ich weiß, wie sie denken. Ich will so sein wie meine Umwelt. Und damit verleugnen sie ihren Herrn. Wir, sagt Paulus, verkünden Christus Jesus als den Herrn. Aber nicht nur Herr in dem Sinn, dass er Chef ist oder die Regierung hat und die Obrigkeit ist, sondern dieses Wort Herr übersetzt ein Wort, das im Alten Testament Gott bedeutet. Dort haben wir drei Namen, Hauptnamen für Gott. Es schließen sich dann noch andere Namen an. Zum Beispiel, Gott ist mein Helfer und so weiter, mein Arzt. Aber die Hauptdrei Namen sind Gott, Jahwe oder der ewige Ich Bin und Herr, Adonai oder Adon oder Adoni. Also, dieser letzte Name, Herr, ist ein Titel, den Gott sich als Namen zugelegt hat. Und gerade in diesem größeren Text im zweiten Korintherbrief kommt Paulus vom Alten Testament her. Er ist von Mose hergekommen, in Kapitel 3. Und wenn er jetzt in Kapitel 4 dieses fortsetzt, dann darf das immer noch anklingen, wenn er Herr sagt, dass er an den Gott des Alten Testamentes denkt, der nicht nur der Gott Israels ist, sondern der Gott der ganzen Erde. Und wenn er hier sagt, wir verkünden Christus Jesus, dann darf er gesagt haben, wir verkünden Folgendes. Jesus, der Messias, ist der Gott, der Herr der ganzen Welt ist, der Schöpfer und Erhalter und der Regierende, dem alle Völker früher oder später sich zu beugen haben. Das ist eine Menge ausgesagt. Aber das gehört bei Paulus zum Evangelium, zu der Botschaft, die er verkündet. Und deshalb dürfen wir in unserem Zeugnis nicht zurückstecken, nicht mutlos werden und uns verstecken, sondern, und wir dürfen auch nicht sagen, nach meinem Dafürhalten, so ein bisschen entschuldigend, ja, nun, das ist nun eben mein Gewissen oder ich glaube das halt, ja. Nee. Was du glaubst, ist nicht deine Angelegenheit. Du glaubst, was du glaubst, wenn du wirklich ein Glaubender bist, weil alle Menschen auf der Welt das glauben sollten. Du hast keinen Privatglauben. Du hast kein Privatgewissen. Wir sind Christen, weil jeder Mensch auf der Erde Christ sein sollte. Wir glauben nicht, dass es mehrere Religionen gibt, die gleichwertig wären. Nein, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Retter, es gibt nur ein Gesetz, es gibt nur eine Gerechtigkeit, es gibt nur eine Rettung. Und weil es nur die gibt, dürfte ich als irgendein Mensch, ich hätte Isaac Löwen heißen können, aber ich heiße Herbert Janssen. Aber das macht Gott nichts aus. Er hat mich gerufen, wie er jeden anderen gerufen hat. Nicht, weil ich irgendein besonderer junger Kerl war. Mit 12 Jahren bin ich zum Glauben an Jesus gekommen, weil der Heilige Geist alle ruft. Und ich war eben einer von den allen. Und nun kam ich zu dem Gott, der alle Menschen rufen möchte. Und ich glaube an diesen Herrn Jesus, weil er der Retter der aller ist. Deshalb, wenn wir Zeugnis ablegen für Jesus, dann müssen wir ihn als den Herrn aller vertreten. Und das stößt an. Gerade das verstößt gegen das Toleranzedikt gleichsam. Unsere Gesellschaft diktiert Toleranz. Dabei kommt es aber darauf hinaus, dass alles geduldet wird, nur nicht Christus. Momentan heißt es, man sollte Christus und alle anderen Religionen, Haltungen tolerieren. Und wir werden aufgerufen, nicht nur Jesus für die Wahrheit zu halten, sondern auch Buddha und andere. Und wir sagen nein. Und da setzt die Verfolgung an. Mit unserer Haltung, und wenn wir aufgerufen werden, uns zu verantworten, sagen wir, Jesus Christus ist der von Gott, und es gibt nur einen Gott, bestimmte Richter und Retter aller Menschen und auch du wirst eines Tages vor ihm stehen. Ich lade dich ein, heute komm zu ihm. Seine Arme sind ausgestreckt dir gegenüber. Heute will er dir Gnade erweisen. Heute liebt er dich und möchte dich in seine Gemeinschaft rufen. Du bist eingeladen. Aber er ist der Einzige. Du wirst nirgendswo sonst Erleichterung für dein Gewissen erfahren als bei Jesus. Aber der vergibt alle Sünden und wäscht dich rein von Sünde. Das dürfen wir bezeugen. Einladend Christus als den Herrn herausstellen. Und du könntest ihr kommen, wo immer du wolltest. Du könntest nach Sachsen-Anhalt gehen. Du könntest nach Württemberg gehen. Irgendeine Stelle antreten, wo du die Möglichkeit hättest zu arbeiten. Irgendeine Schule besuchen. Irgendein Altersheim. Wo immer du hinkämest, könntest du dieselbe Botschaft hinbringen. Und ob die Leute weißer Farbe oder brauner oder gelber Farbe sind, die Botschaft gilt allen. Es gibt nur einen Schöpfer, nur einen Erhalter dieser Schöpfung, nur eine Erlösung für diese Schöpfung, für die Menschen dieser Schöpfung. Und diesem Christus Jesus dienen wir. Und weil das so universal gültig ist, sagt Paulus, gibt es keinen Raum für mich jetzt, Feigling zu spielen und mutlos zu werden. Es gibt kein anderes Heil. Hier habe ich meinen Mann zu stehen. Das will er tun. Das Zweite, das er tut. Übrigens, es gehört noch eines dazu, bevor ich weitergehe. Wenn wir Christus Jesus als Herrn verkünden, sagt Paulus, dann bedeutet das umgekehrt, dass wir nicht uns selbst verkünden, nicht unsere Auffassung. Nicht, dass wir etwas zu sagen hätten. Leider verkündet manch einer von einem Pult, von einem Podium, von einer Kanzel, von einem Mikrofon, weil er selbst anderen sagen möchte, was sie zu glauben haben. Das heißt, es ist sehr leicht, Geschwister, und deshalb betet für mich, betet für alle Verkündiger. Es ist sehr, sehr leicht, das Wort Gottes in den Mund zu nehmen, weil man sich selbst projizieren will, selbst zur Geltung kommen will. Ist es nicht schön, hier vorne zu stehen und jedem zu sagen, wo es lang geht, und die Hände zu bewegen und laut zu sprechen, dann mal sanft, und die anderen müssen alle zuhören, dürfen nichts sagen. Ist das nicht schön? Eine ungeheure Verantwortung, vor der man eigentlich zittern müsste. Aber die Möglichkeit ist da. Und Paulus sagt, wenn ich Christus Jesus verkünde, dann hat Paulus nichts zu sagen. Und da hat Silas nichts zu sagen, da hat Timotheus nichts zu sagen. Wir verkünden nicht uns selbst, nicht ein eigenes Evangelium. Ja, aber welche Rolle spielst du denn, Paulus, kann ein Korinther ihn fragen. Wenn du Christus Jesus verkündest, ja, sagt Paulus, dann bin ich schon ein Verkündiger, dann bin ich schon da. Aber das tue ich als dein Diener. Ich schulde dir die Botschaft. Ich bin dein Sklave. Ich bin dein Leibeigener, von Gott so bestimmt. Paulus sagt, er ist ein von Gott verpflichteter Diener eines jeden seiner Zuhörer. Er darf nicht wählen, ob er es ihm sagt oder nicht. Wir verkünden als eure leibeigenen Knechte, als eure Sklaven. Das sollte man sich einmal deutlich machen, was das bedeutet im eigenen Leben. Das liest sich schnell, aber das lebt sich langsam. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern wir verkünden als solche, die eure Knechte sind. Das gehört dazu. Wenn Christus Herr ist, dann bleibt es auch so, während ich das sage. Dann ist er auch jetzt mein Herr und nicht Herbert Janssen bestimmt. Übrigens heißt das auch, wenn ich eines Irrigen überführt werde, zum Beispiel, ich habe etwas Falsches gesagt und jemand macht mich aufmerksam darauf, dann gehört dazu, dass ich das sofort korrigiere, sobald ich das merke. Es ist nämlich oft so, dass ich erst hinterher merke, das war verkehrt, was ich gesagt habe. Vor einigen Jahren fing meine Frau an, Kassetten zu sammeln von meinen Predigten und von den Seminaren und so weiter. Und wenn ich die Kassetten sehe oder die auch jetzt auf den Büchertischen sitzen, dann könnte ich mich an den Kopf greifen. Stundenlanges Gerede, Millionen von Wörtern sind in den Raum gesetzt worden. Und das hören die Leute im Auto, in der Schule, Entschuldigung, zu Hause und so weiter. Dann ist mir bange und dann sage ich zum Herrn, Herr, was verkehrt war, lass die Leute es vergessen. Korrigiere du es bei jedem, der da hört. Das muss ich beten. Es ist eine ungeheure Aufgabe heute, zu verkünden. Denn nicht nur ihr seid jetzt Zuhörer. Das Zweite, die zweite Antwort auf die Frage, wie verkündet Paulus Christus Jesus? Nebst dem, dass er ihn als Herrn verkündet, sagt er, das hat er schon in Vers 4 gesagt, aber die Reihenfolge ist jetzt die zeitliche umgekehrt, weil er hier die begründende Form gebraucht. Wir müssen jetzt also zurück zu Vers 4. Und er sagt, wir verkünden Jesus Christus als Ebenbild Gottes. Dies ist ein herrlicher Ausdruck, ein sehr vielsagender. In Kolosser Kapitel 1 haben wir ein Bild von Jesus Christus. Als ich ein junger Mann war und ins Militär aufgenommen worden war, hielt ich mich auf in einer Großstadt in unserer Provinz, bevor wir weitergeschickt wurden. Und wir durften ein Heim für Soldaten aufsuchen, wo wir dann freundlich begrüßt wurden, betreut wurden, wo wir uns aufhalten konnten, wenn wir nicht Dienst hatten. Und dort war ein mennonitischer Seelsorger, der im Segen gewirkt hat. Und eines Tages erzählte er mir, dass in Hebräer Kapitel 1 wir ein Bild von Jesus Christus hätten. Es war schön, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das geschah auf persönlicher Basis. Und das war für mich ein sehr bedeutsamer Gedanke. Ein Bild, ein Wortbild von Jesus Christus. Seitdem habe ich gemerkt, dass es an verschiedenen Stellen in der Bibel solche Bilder gibt, Fotografien in Wort von Jesus Christus. Und ein solches haben wir in Kolosser Kapitel 1. Eins der von den Bildern, wo vielleicht am meisten ausgesagt wird, in konzentrierter Form. Ab etwa Vers 12 oder 13. In Vers 12 heißt es, dass wir dem Herrn danken. Dazu will, dass Paulus, dass die Kolosser angeleitet werden, dazu geführt werden. Vers 9 betet er, dass sie erfüllt seien von der Erkenntnis seines Willens, Gottes Willens, und dazu gehört, dass man dankbar ist. Wofür? Und dann entwirft er dieses Bild von Jesus. Wir haben einen Vater im Himmel, der seinen Sohn hergegeben hat. Und jetzt schildert er diesen Sohn. Und er sagt, durch ihn haben wir die Vergebung der Sünden. Durch ihn, der das Ebenbild Gottes ist. Und dann spricht er von ihm als Schöpfer, dann spricht er von ihm als dem, der eines Tages oder der Anfang der Neuschöpfung ist, so. Aber gerade dieser Gedanke Ebenbild, diese zwei laufen da parallel, oder das sind Geschwistergedanken, Brudergedanken. Jesus ist der Erlöser und er ist das Ebenbild. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, gewinnt das große Bedeutung. Jesus konnte nicht anders erlösen als in Form eines Ebenbildes. Was heißt das? Gott musste, das war der einzige Weg, der einzuschlagen war. Gott musste Mensch werden. Und der Mensch ist eben ein Bild von Gott. Der Mensch ist nicht irgendein etwas. Den Menschen gibt es nur als den, den Gott geschaffen hat, in 1. Mose 1. Es gibt nur eine Art von Mensch. Und diese Art ist die, die Gott geschaffen hat. Im Bilde Gottes geschaffen, diese Art. Und wenn Gott Mensch wird, dann wird er zu einem Ebenbild von ihm selbst in sichtbarer Form. Das erste Ebenbild Gottes im Menschen wurde in 1. Mose 3 verstümmelt durch die Sünde. Es war jetzt nicht mehr ein Bild von Gott. Nicht so wenigstens, wie es gewesen war. Deshalb schickt Gott, seinen Sohn. Das heißt, er selbst wird Mensch, Menschensohn. Noch ein Bild von ihm. Aber dieses Mal ist es ein genaues Ebenbild. Ein genaues. In Hebräer Kapitel 1 haben wir denselben Gedanken. Nur dort, in Hebräer Kapitel 1, in den ersten Versen, Vers 3, ist dieser Ausdruck stärker, er ist verstärkt. In Kolosser 1, Vers 13 oder 14, zwischen 13 und 15, haben wir das allgemeine Wort für Bild oder Ebenbild. Ikon, das kennt ihr ja, vom Russischen her noch. Das ist das Wort im Griechischen. Das hat man ins Russische übernommen. Jesus ist ein Bild, eine Ikone von Gott, eine Rechte. Aber er ist das genaue Abbild. Wir waren nicht das genaue Abbild oder sind es nicht. Wir sind immer noch ein Bild von Gott, aber ein verstümmeltes. Aber Jesus ist absolut heilig. In keinster Weise weicht er ab von der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, der Liebe Gottes. Er ist ein vollkommenes Bild von Gott, sein Ebenbild. Und deshalb ist Jesus so herrlich, weil Gott herrlich ist. Gottes Herrlichkeit schließt sein heiliges, gerechtes Wesen ein. Herrlich zu sein heißt, dass er glänzend richtig ist. Kein Schatten ist in ihm. Nichts. Er ist vollkommen, und damit sprechen wir das aus, oder das sagen wir damit aus, dass wir von ihm als Licht sprechen. Johannes sagt, Gott ist Licht und spricht von seiner Heiligkeit, von seiner Richtigkeit, von seiner Gerechtigkeit. Nun sagt Paulus in Römer Kapitel 3, Vers 23, alle Menschen haben gesündigt und sie kommen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes. Sie reichen nicht an dieses Maß. Sie kommen nicht heran. Das ist Sünde. Das griechische Wort hamartia für Sünde. Das heißt, ich habe nicht die Mitte getroffen. Ich habe daneben getroffen. Wir Menschen sind nicht mehr so heilig wie Gott. nicht mehr so liebevoll, so richtig. Wir glänzen nicht mehr, wir sind dunkel, wir sind schattenhaft. Aber Jesus ist vollkommen. Wir kommen nicht mehr heran an die Herrlichkeit Gottes. Ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Aber, und dann fährt Paulus weiter in Kapitel 3, 24, 25 in diesen Versen, zu sprechen von der Erlösung durch Jesus Christus, die jetzt angepriesen wird für jeden Menschen und die außerhalb des Gesetzes ist. Durch das Gesetz kommt diese Erlösung nicht. In Kapitel 8, wenn Paulus jetzt dieses Heil einigermaßen beschrieben hat, nach verschiedenen Seiten, sagt er in Kapitel 8, alles, das jetzt ins Leben eines Kindes Gottes hineinkommt, das ihn liebt, dient jetzt dazu, hat die Funktion, einen gewissen Vorsatz Gottes zu verwirklichen. Und was ist dieser Vorsatz Gottes? Jetzt fängt er an, ihn zu beschreiben. Er spricht nun in ganz kurzen Zügen den großen Heilsplan Gottes aus. Er sagt, Gott hatte schon Ewigkeit im Voraus gewusst, was er tun werde, mit wem er es zu tun haben werde. Er hat gerufen. Er hat die gerechtfertigt, die er gerufen hat zu sich. Und als letztes, er hat sie verherrlicht. Sie sind verherrlicht worden. Du und ich, die wir Gotteskinder sind und ihn lieben. Gott hat uns schon in der Ewigkeit voraus erkannt, gesehen, der wird noch einmal zu mir kommen. Und als wir da waren, hat er uns gerufen. Ich kann genau sagen, wann das war in meinem Leben. Ich war 12 Jahre alt. Ich wurde gerufen und ich kam. Und Gottes Wort teilt mir mit, ich wurde gerechtfertigt. Die Gerechtigkeit Jesu wurde mir wie ein Kleid zugesagt. Ich durfte es anziehen. Und Gottes Wort teilt mir mit, er hat mich verherrlicht. Mich armen Jungen, der ich als Sünder zu ihm kam und um Vergebung bat. Ihn hat er verherrlicht, wie er das immer tut, wenn jemand zu ihm kommt. Das heißt, jetzt komme ich heran an die Herrlichkeit Gottes. Und du, wenn du Jesu Eigentum bist, du hast jetzt die Herrlichkeit Gottes. Und du bist jetzt so heilig, wie Gott ist. Deshalb darfst du jeden Moment sterben und in den Himmel gehen. Du wirst nie, was dein Sein betrifft, was du bist, kann nie verbessert werden. Denn Jesus ist dein Sein. Was du bist, als Kind Gottes, als jemand, der qualifiziert, in den Himmel zu kommen, der ein Recht hat, in den Himmel zu kommen, als das ist Jesus, deine Gerechtigkeit, dein Leben. Das, was Gott beeindruckt, wenn er an dich denkt. Er sieht uns alle an durch eine Brille und die heißt Jesus. Und deshalb gefallen wir ihm. In dem Sinne sind wir verherrlicht. Und haben wir die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Weil wir zu Jesus gekommen sind, der das Ebenbild Gottes ist, sind wir jetzt zu Gott gekommen. Er als Ebenbild, das für uns an unserer Stelle verstümmelt wurde, Jesaja 52, die letzten Verse, bevor es zu Kapitel 53 geht. Da sagt der Prophet, wir sahen ihn, aber da war nichts, da war kein Vergleich mit einem Menschen. Das Menschenbild war verstümmelt. So schlimm war das am Kreuz. Aber er starb und stand wieder auf in aller seiner Herrlichkeit vorigen Himmel. Petrus sagt uns, die Verherrlichung des erniedrigten Jesus begann mit der Auferstehung. Und jetzt kommen wir als reuige Sünder zu ihm und erhalten geschenkweise aus lauter Gnade diese Gerechtigkeit, diese Herrlichkeit. Und in dem Moment sind wir fertig für den Himmel. Denn in den Himmel kommen nur Heilige, Sündlose. Paulus sagt zu den Philippern, wenn es soweit ist, will ich keine Gerechtigkeit haben als die, die in Christus Jesus ist. Keine andere, nicht meine. Schaue nicht auf deine Fehler, wenn du willst, dass Gott dich in Gnaden ansieht. Bitte um Vergebung, bereue sie. Aber dein Recht, durch die Tore der Ewigkeit zu gehen, fußt, wurzelt in Jesus Christus. Er ist unsere Gerechtigkeit. 1. Korinther 1. Gott hat Jesus gemacht, uns zur Erlösung, unsere Heiligung. Er ist unser Leben. Und nun sagt Paulus, wir verkünden die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, Jesus ist die sichtbar gewordene Herrlichkeit Gottes. Er spiegelt Gott wieder vor uns. Er ist Gott Mensch geworden. Und diesen verkünden wir. Diesen, der Gott war, immer noch ist, der aber für uns kam und für uns verstümmelt wurde und unser Erlöser wurde, den verkünden wir. Er sagt allerdings, für diesen leuchtenden Christus, diesen Herrlichen, sind die Augen der Weltmenschen blind. Aber lesen wir jetzt weiter. Jetzt kommt Vers 6. Wir waren in Vers 5. Wir verkünden Christus Jesus als Herrn. Aber das fußte in Vers 4, wo er vom Ebenbild sprach. Und jetzt gehen wir zum weiteren Vers, Vers 6. Und da haben wir etwas sehr Praktisches. Wie bitte?
Ich habe gesagt, vielleicht noch ein Lied erstmal. Und dann
gut, machen wir es so. Ja, danke schön. Das war ein Lieblingslied meines Vaters. Ich war zu Hause, noch nicht verheiratet. Mein Vater lag krank. Wir wussten nicht, ob er es schaffen würde, ob der Herr ihn bewahren wollte oder nicht. Und dann bat er mich, dieses Lied zu singen. Ich weiß, an welchen ich glaube. Und das Lied ist mir wichtig geworden. Wir fahren jetzt weiter mit der Verkündigung von Jesus Christus. Die Verse 4 bis, oder 4 Mitte eigentlich, bis Anfang Vers 6 besprechen dieses Thema. Wir verkünden Christus Jesus und deshalb ermatten wir nicht. Noch ein Grund. Wir haben die Frage gestellt, wie verkündet Paulus Jesus Christus? Und jetzt stellen wir die zweite Frage, warum tut er das? Diese Frage wird in Vers 6 am Anfang dieses Verses beantwortet. Vers 5, wir verkünden Christus Jesus, Vers 6, weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen schien. Deshalb tun wir das. Nicht nur, weil Jesus so groß ist, sondern weil wir denselben Gott erlebt haben in unseren Herzen, der einmal am Anfang der Schöpfung sagte, es werde Licht. So begann die Geschichte. Gott hatte eine Finsternis heraufkommen lassen. Vor dem war es nicht finster, Gott wohnte im Licht. Aber Gott hat eine Finsternis entstehen lassen, aus guten Gründen. Seitdem begannen die Hebräer mit der Dunkelheit, wenn sie vom Tag sprachen. Nicht mit dem Morgen, sondern mit dem Abend. Der Abend war der Anfang eines irdischen Tages. Das gehört zu einem irdischen Tag für den Juden. Am Abend begann der Tag. Das heißt, erst Dunkelheit. Und dann sagt Gott, es werde Licht. Und derselbe Gott, der damals rief, es werde Licht, und sofort wurde Licht, der hat in unseren Herzen scheinen lassen. Wieso? Nun, wir hörten das Evangelium, und das ist Licht. Und Jesus zog ein in unser Leben, und er ist das Licht der Welt, das Licht der Herzen. Er zog ein, und er ist die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist sein Lichtglanz. Die Theologen sprechen von der Shechina-Herrlichkeit, die am Tempel erschien oder auch als Mose noch da war. Die besondere Herrlichkeit Gottes, die seine Gegenwart darstellte. Die Herrlichkeit Gottes wird in der Gegenwart Jesu dargestellt. Und wo er einzieht, da wird es hell und Licht. Da kann nur Licht walten. Das haben wir erfahren, sagt Paulus. Und ich könnte schweigen? Bei mir ist alle Dunkelheit gewichen. Als Zeichen seines finsteren Herzens hat Gott ihm das Augenlicht genommen vor den Toren von Damaskus. Und damit ihm das eindrücklich würde, blieb er einige Tage so. Aber Gott hat ihm das Augenlicht wieder geschenkt, weil er Jesus erlebt hatte. Das erlebte nun ganz praktisch, nicht nur in seiner Seele, sondern am Leibe, dass Jesus Christus das Licht Gottes ist. Und sofort fing er an zu verkünden, dass Jesus der Christus des Alten Testamentes, des verheißenen Messias war. Er war der Erlöser. Und seitdem konnte Paulus nicht schweigen. Und Gott hat ihn vor Könige, vor Gouverneure, vor Regierungsbeamten geführt. Er durfte immer wieder öffentlich und im Privaten bezeugen, hier ist der von Gott bestimmte Erlöser der Welt. Ob das Juden waren, Griechen, Römer oder auch andere Lykaonier, es war immer derselbe Christus, dasselbe Thema. Gott hat in uns scheinen lassen, und wenn es dir wichtig geworden ist, dass es in deinem Leben hell geworden ist, dann halte nicht den Mund. Gerade diese Dunkelheit war so charakteristisch für mein Leben. Wenn ich mein Leben bedenke, bevor ich Jesus fand, dann denke ich an Dunkelheit. Es war so dunkel in meinem Leben. Aber in der Nacht, an dem Abend, als ich zu Jesus fand, es war auch in der Dunkelheit, und zu ihm rief um Vergebung meiner Sünden, da wurde es hell. Kurz darauf durfte ich den Herrn Jesus bezeugen. Mein Bruder fand den Herrn 2 Tage später. Wenn du Jesus gefunden hast, dann schweige nicht. Dann sag es anderen mit deinem Wandel, mit deinem Wort. Deshalb verkündet Paulus Jesus Christus, weil er das Licht der Welt ist. In der Mitte oder gegen Ende von Vers 6 kommt er zu einem anderen Grund für Ermutigung oder für Mut in Schwierigkeiten. Weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen schien, umleuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott hat scheinen lassen. Warum? Jetzt kommt er zu einem sehr wesentlichen Punkt. Er kommt zu einem Thema, das er bis Vers 12 behandeln wird. Der Abschnitt geht von Ende 6 bis Vers 12. Und in diesem Text greift er das Thema von Kapitel 1 auf, wo er von Schwierigkeiten sprach, die überwältigender Art sein können.
Es kann so schlimm werden, dass wir überzeugt sind, jetzt müssen wir sterben. Er sah keinen Ausweg. Wenn wir uns fragten, wie sollte es weitergehen, kam nur eine Antwort, jetzt ist es aus. Aber das tut Gott, sagt er, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Hier in diesen Versen geht er weiter. Und er erklärt, warum unser Leben immer wieder den Schwierigkeiten und Gefahren ausgesetzt ist. Das gehört zu einem Zeugen Jesu, dass er immer wieder gefährdet ist. Er ist gefährdet vor sündigen Menschen. Gott lässt ihn in Gefahr kommen, rein irdischer Art. Gott lässt viele Schwierigkeiten kommen in das Leben eines treuen Zeugen. Und er kann immer wieder rufen, warum und wozu. Aber wenn er Christus als Herrn anerkennt, dann murrt er nicht und sagt ja dazu. Das hat alles seinen Sinn. So viel hat Paulus erkannt. Und hier in Vers 6 gibt er einen Grund an, weshalb wir solche Schwierigkeiten erleben. Um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In Vers 7 wird er dann sagen, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft gegenüber den Gefahren sich herausstellt als Gottes. Das heißt, es geht jetzt um die Gefahren, die in unserem Zeugnis sich melden. Aber gerufen sind wir, um Zeugen zu sein, um das Licht leuchten zu lassen. Das ist das Grundsätzliche, das wir zuerst festhalten müssen. Das gehört zu diesem Sinn. Wenn du dich fragst, warum kommen Schwierigkeiten? Dann sollst du zuerst wissen, das ist, weil ich ein treuer Jünger Jesu bin. Gerade solchen vertraut er Schwierigkeiten und Leiden und Probleme an. Alle, die Jesus Christus nachfolgen und ihm dienen, müssen Verfolgung, Schwierigkeiten leiden. Das ist unser Los in dieser Welt. Und geht es dir gut, dann frage dich, ob du gehorsam bist. Ob nicht etwas schiefgelaufen ist. Es gibt Strecken, Pausen, die Gott einlegt, sodass wir es nicht immer schwer haben. Das ist gut so, sonst könnten wir schon untergehen. Gott gibt uns diese Pausen. Aber immer wieder führt er dann auch wieder ins Tal der Tränen, wo wir dann zu lernen haben, Brunnen zu graben, wie der Psalmist es ausdrücken kann. Gott hat in unseren Herzen scheinen lassen, leuchten lassen, hat uns Jesus klar gemacht, hat uns ihn sehen lassen, damit wir Lichter in dieser Welt sein, damit wir leuchten lassen, etwas von der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jesus ist der von Gott vorgesehene Retter der Welt. Er ist das Licht dieser Welt. Durch ihn leuchtet die Herrlichkeit Gottes. Über ihn erfahren wir etwas über Gott. Dazu sind wir da, dazu sind wir zurückgelassen. Sonst hätte er uns längst heimholen können. Wir sind hier nicht nur, um eine Existenz aufzubauen oder irgendwie das Leben zu genießen, es gut zu haben. Wir sind hier, um Zeugen zu sein. Und wo immer wir hinziehen, da ist es, um ein Zeuge zu sein für Jesus Christus. Und wenn Gott euch hierher geführt hat, aus Kirgisien oder Kasachstan oder sonst wo, in Sibirien oder anderen Teilen der früheren Sowjetunion, dann ist das nicht in erster Linie, damit ihr in eine freiere Zone kommt, sondern damit ihr hier anstelle von dort ein Licht für den Herrn Jesus sein sollt. Und wenn das nicht der Fall ist, vielleicht solltet ihr zurückgehen, um dort ein Licht zu sein. Wir sind hier nicht für uns selbst, damit wir es besser haben. Wir sind hier, um für Jesus zu leuchten. Das ist unsere Berufung. Und wenn ich das nicht anerkenne, dann habe ich kein Recht, mich Christ zu nennen. Aber wenn ich bete, dann komme ich zu einem Jesus, dem ich nicht nur meine Vergebung verdanke, sondern der mir einen Auftrag gegeben hat, ein Licht hier zu sein. Und jedes Mal, wenn ich bete, sollte ich mich fragen, bin ich das auch gewesen? Kann ich mir jetzt Rechenschaft abgeben vor Gott, dass ich auch jetzt in den letzten Tagen das gewesen bin, wozu er mich hier gelassen hat? Jeder von uns ist dazu gerufen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Jesus behauptete, er sei das Licht, und von seinen Jüngern oder zu ihnen sagte er, ihr seid ebenfalls das Licht dieser Welt. Er geht dann weiter und spricht vom Sinn dieser Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, und zeigt uns, dass das Gottes Weg mit uns ist, dieses Ziel zu erreichen. Schon in Kapitel 1 hat er gesagt, die Schwierigkeiten gehören dazu, dass wir anderen zum Segen sein dürfen. Gott tröstet uns, damit wir andere trösten können. Aber wenn Gott uns trösten soll, dann muss es Schwierigkeiten geben, worüber er uns tröstet. Also führt Gott uns in Schwierigkeiten, damit er uns trösten kann, damit wir andere trösten können, die ebenfalls in Schwierigkeiten kommen. Und so hat Gott das eingerichtet im Leib Jesu, dass das eine Glied dem anderen hilft. Paulus macht auch den Korinthern deutlich in 2. Korinther 8 und 9. Einmal ist es der eine, der leidet, und der andere hat mehr und kann ihm geben. Und das andere Mal ist es umgekehrt. Jetzt habt ihr in Mazedonien oder in Korinth, ihr habt jetzt etwas, und eure Brüder und Schwestern in Israel, die haben es nicht. Und jetzt dürft ihr ihnen helfen. Und die Kapitel 8 und 9 sind dazu gedacht, die Freigebigkeit zu wecken und zu fördern, sodass sie ihre Aufgabe den Geschwistern Israel gegenüber nachkommen. So ist das im Leib Jesu. Da wechseln sich ab Freude und Leid, und auch entsprechende Dienste wechseln sich da ab, von Person zu Person. Aber Schwierigkeiten spielen da ihre besondere Rolle, damit ich fähig werde, andere zum Segen zu sein. Gott ist immer dabei, seine Werkzeuge zu schleifen, brauchbar zu machen. Die Reben oder die Zweige des Weinstockes zu beschneiden, damit sie mehr Frucht tragen. Das braucht es. Deshalb wollen wir gerne Ja sagen zu allen Schwierigkeiten, groß oder klein. In Vers 7 sagt der Apostel, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes, das heißt seine Kraft, und nicht aus uns. Wir haben diesen Schatz. Welchen Schatz? Er hat vom Licht gesprochen, vom Licht Gottes, das Jesus ist, der Herrlichkeit Gottes, welche Jesus ist, welche im Angesicht Jesu leuchtet, von dieser hat er gesprochen. Und diesen Schatz, diesen Jesus, dieses Evangelium, diesen Reichtum an ihm, den haben wir in unserem Herzen. Aber unser Herz, unser innerer Mensch wohnt in einem sehr gebrechlichen Gefäß, unserem Leib. Und das bekommen wir immer wieder zu spüren. Dieses Gefäß ist schwach. Es ist zerbrechlich. Es ist unfähig, diesen Dienst wahrzunehmen. Die Lippen wollen nicht mit. Die Gedanken wollen nicht immer mit. Kürzlich hatte ich wieder zu sprechen und mittendrin verlor ich den Faden. Und dann sitzt man da oder steht man da und hofft, dass man ihn wieder kriegt. Der Herr schenkte Gnade. Aber das ist ein Zeichen von unserer Schwachheit. Und dann werden wir krank und kommen an den Rand der Ewigkeit. Das alles tut Gott, um seine Werkzeuge noch einmal wieder vorzubereiten, zuzurüsten, damit wir brauchbarer werden, um ihm zu dienen. Damit es sich herausstellt, wenn etwas durch uns geschieht, dass nicht wir es waren, die es taten, sondern Gott, der in uns und durch uns wirkte. Und so wird Gott verherrlicht in unserem Leben. Das sollte auch unser Gebet sein. Und das soll jetzt unser Gebet sein, wenn wir abschließen mit einer Gebetsgemeinschaft. Dass wir ein Ja finden zu allen seinen Wegen. Dass wir seine Herrlichkeit sehen und verkünden lernen. Wir stehen dazu auf. Du Gott des Friedens, der du von den Toten heraufführtest, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus unseren Herrn, mache du uns heil und tüchtig, in jedem guten Werk deinen Willen zu tun, wobei du das vor dir wohl Angenehme in uns tust, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten gebührt. Amen.
Mach mich dran, Mann.